eigentlich, Robert, wollte ich fast applaudieren nach deiner Einleitung, weil du genau mein Thema getroffen hast. Ja, das ist großartig. Ja, hättest du eigentlich auch weitermachen können. Ja, liebe Geschwister, wir sind heute im Hebräerbrief. Da werde ich verstanden, ja, weil ich nicht ganz so laut spreche. Ich möchte heute etwas über die Alten sagen. Die Alten, wer sind das? Das ist ja meine Kragenweide. Und wenn ich so in die Runde hineinschaue, wage ich mir zu sagen, sind auch noch einige andere da, die dazu zählen. Aber wisst ihr, so interessant sind wir Alten auch wieder nicht. Und deswegen lasse ich das lieber. Man könnte höchstens mal über die Senioren in der Bibel sprechen. Das wäre auch ein Thema. Aber das steht heute auch nicht an. Wir lesen aus Hebräer 11. Im ersten Vers die bekannte Definition, was Glauben ist. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und nun kommt der zweite Vers und auf den kommt es an. Das ist so der Predigtvers heute. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Dieses Wort, die Alten, steht in der Bibel nur einmal da. Und das ist an dieser Stelle. Nur Paulus bezeichnet sich einmal noch als der Alte. Durch diesen haben die Alten Zeugnis erlangt. Die Alten, das sind die Früheren, die Ahnen, die Altvorderen, sagt man auch. Können denn diese Menschen, die vor langer Zeit lebten, und Thomas hat aus dem 12. Kapitel schon das angedeutet, können die heute uns noch etwas sagen? Was interessieren uns diese Alten jetzt, Jahrtausende später? Nun, heute ist Totensonntag. Ich weiß nicht, ob ihr alle daran gedacht habt. Heute gehen Menschen auf den Friedhof, die Gräber werden bereitet. Aber ich denke, wenn wir nur am Totensonntag an unsere Lieben denken, die schon vorausgegangen sind, dann ist das ziemlich schwach. Sie sind uns oft immer wieder gegenwärtig. Die Gedenken an die Verstorbenen, das soll also heute das Thema sein, aber in einem weit umfassenderen Sinn. Ich benutze einen einfachen Vergleich als Einstieg und dieser Vergleich wird uns begleiten durch die ganze Predigt. Da ist ein Zug losgefahren mit zwei Waggons angehängt, damals bei Adam und Eva. Der erste Passagier, der einstieg, war Abel. Er stieg ein in einen Waggon, nachdem ihn sein Bruder erschlagen hatte. Abel erhielt von Gott eine Auszeichnung. Im 4. Vers des 11. Kapitels lesen wir das. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war. Abel wurde von Gott als gerecht gesehen, bekam dieses Zeugnis. Und deswegen stieg Abel auch in den einen Waggon ein, an dem dran stand Gerechte. Im Verlauf der Geschichte stiegen noch viele weitere Menschen zu. Die meisten davon, die konnten kein Gotteszeugnis vorlegen. Die mussten in einem anderen Waggon einsteigen und da stand dran Ungerechte. Hebräer 11, in diesem ganzen Kapitel werden wir an die Alten erinnert. Werfen wir einen Blick hinein in den Waggon der Gerechten. Ich hatte schon gedacht, dass bei der Glaubenskonferenz neulich, dass ich mit der Predigt da in Konflikt komme, aber in den Predigten die haben ja keine Not bereitet darauf hin, dass wir das also sich nicht jetzt wiederholen in irgendeiner Weise. Wir blicken also in diesen Waggon der Gerechten hinein und im Verlauf der ganzen alttestamentlichen Geschichte sind hier diese Menschen aufgesammelt worden, die ein Zeugnis Gottes hatten. Die sind in diesen Waggon eingestiegen. Viele Namen werden in dem 11. Kapitel genannt und ein Großteil bleibt auch anonym. Etwa 4000 Jahre nach Abel stieg ein Passagier zu, der aber nach 3 Tagen wieder ausstieg. Der am Kreuz gestorbene Sohn Gottes. Auferstanden aus den Toten. Nun stellt sich natürlich die spannende Frage, in welchen Waggon war er denn eingestiegen? War er in den Waggon der Gerechten eingestiegen? Oder in den Waggon der Ungerechten? Entschuldigt, wenn ich das Bild mal so nehme, aber es soll es verdeutlichen. Petrus schreibt davon, dass der Gekreuzigte, 1. Petrus 3, Vers 18, dass der Gekreuzigte den Geistern im Gefängnis predigte und dann im Kapitel 4, Vers 6 den Toten die gute Botschaft verkündigte. In welchem Bereich des Hades, des Totenreiches war das? Der Jesus erklärt ja selbst, dass es diese beiden Bereiche gibt. War er in dem Bereich, wo Abraham war und der Lazarus? Oder war in einem anderen Bereich, wo dieser reiche Mann war und mächtig Durst hatte? Ich weiß, es gibt zu diesen beiden Bibelstellen, das sind nicht die einzigen, in 1. Petrus sehr unterschiedliche Meinungen und es lässt die Zeit nicht zu, darüber zu sprechen. Nur ganz kurz meine persönliche Meinung dazu. Das Gesamtzeugnis der Bibel lehrt nicht, dass es nach dem Tod noch eine Möglichkeit der Entscheidung gibt. Du hast das auch gesagt. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 20, dass Gott an dem Geschaffenen, an der Schöpfung erkannt werden kann und diese Möglichkeit hat jeder Mensch. Wie Gott das auch dann einmal beurteilen mag. Aber diese Möglichkeit hat jeder Mensch, einen Schöpfer darin zu sehen. Und dann lesen wir hier im Hebräerbrief in Kapitel 9, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Danach nicht nochmal eine Möglichkeit, sondern danach aber das Gericht. Deswegen meine ich, der Gekreuzigte stieg nicht ein in den Waggon der Ungerechten, die ihre 2- bis 3-maligen Chancen hatten, so lesen wir es im Hiob. Gott gibt den Menschen 2- bis 3-mal die Chance, sich zu entscheiden. Sondern er stieg ein in den Waggon der Gerechten, um ihnen die gute Botschaft zu predigen. Und dieses Wort predigen heißt nicht eine Predigt halten, sondern es heißt eigentlich herolden, wie früher man einen Herold hatte. Heute wird man sagen, mit einem Megafon ausrufen. Da hinein hat er seine Botschaft gerufen, laut hineinzurufen zu diesen in den gerechten Waggon. Ich werde auferstehen. Und damit wird auch die Grundlage gelegt, damit ihr euren Auferstehungsleib bekommt, auf den ihr ja schon so lange wartet. So stelle ich mir das mal vor. Ich sage es mal in eigenen Worten. Damit ihr aus dem Gefängnis des Todes herauskommt. Nach der Auferstehung des Herrn geschah etwas Großartiges. An die beiden Waggons hat den Gerechten, an dem Waggon für die Gerechten und den für die Ungerechten, wurde noch ein dritter Waggon angehängt. Es ist der Waggon, in dem die gesammelt werden, die in Christus sind. Es ist der Waggon mit der Braut der Gemeinde und seit 2000 Jahren wird diese Gemeinde gesammelt aus allen Völkern. Überall, irgendwann, jeden Tag steigen Menschen in diesen Waggon zu. Und bis heute fährt dieser Zug mit seinen 3 Waggons durch die Geschichte und Menschen steigen dort ein, wo sie in ihrem Leben gebucht haben. Der Platz in diesen Waggons wird also in diesem Leben reserviert. Nun ein paar Gedanken zu den Hebräern. Die Hebräer waren ja Juden, die zum Glauben gekommen waren. Sie erlebten bald nach der Gründung der Gemeinden Verfolgung. Und die Verfolgung ging vor allen Dingen von den gesetzestreuen Juden aus. Denken wir an Paulus, der ja auch die Christen verfolgt hat. Ein gesetzestreuer Jude. Und außerdem erkannte der Schreiber des Briefes die Zeichen seiner Zeit. Er merkte, die Verfolgung, die wir haben, das ist nicht alles. Das wird sich steigern, das wird mehr werden, was dann durch Nero nach dem Brand in Rom geschehen ist. Die Christen wurden den Arenen, den wilden Tieren vorgeworfen. In den Parkanlagen des Kaisers brannten sie als lebendige Fackeln. Paulus schrieb, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Wir sind auf die Bühne gestellt. Wir sind die Zielscheibe aller Diskriminierung. Drei Worte waren es nur. Ich bin Christ und das reichte, in den Tod zu gehen. Das war sehr ernst. Und deswegen war es vielen gefährlich, Christ zu sein. Und sie überlegten, sollen wir nicht lieber zurückgehen, wieder ins traditionelle Judentum, dann können wir ja weiterleben. In diese Situation hinein spricht der Hebräerbrief. Er möchte Mut machen, am Glauben festzuhalten, hinzublicken auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und sich derer zu erinnern, die den Weg schon gegangen sind und die Verfolgung und Martyrium erlitten hatten. Und nun kommen wir zu der Stelle, die Robert schon angeführt hat, Hebräer Kapitel 12, diese Wolke, diese große Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Wir haben eine so große Wolke von Zeugen um uns. Eine Wolke kann uns einhüllen, gestern früh war und auch Abend, dann war so dicker Nebel. Die hüllt uns so richtig ein, die umgibt uns voll und ganz. Und genauso ist die neutestamentliche Gemeinde eingehüllt von einer Wolke von Zeugen. Unzählbar viele. Wie diese Tröpfchen, das Beispiel war sehr gut. Und nun wurden die Christen ermutigt, auf die Alten, auf die Vorfahren doch zu schauen, denn deren Glaube wurde von Gott ausgezeichnet. Zu den Alten gehören auch die Propheten. Sie sprachen zwar in eine ganz konkrete geschichtliche Situation hinein, aber sie hatten die Vorahnung, dass ihre Worte weit in der Ferne doch noch einmal eine viel größere Bedeutung bekommen, in viel größeren Umfang Erfüllung finden. Der Herr ließ sie durch seinen Geist hineinblicken in fernste Zeiten, auch wenn sie Einzelheiten und Zusammenhänge nicht klar verstehen konnten. Wir schlagen einmal auf, wer die Bibel mit hat, 1. Petrus 1, Vers 10 und 11. Da wird von diesem Propheten gesprochen, 1. Petrus 1, Vers 10 und 11. Im Hinblick auf diese Errettung, also die Errettung in Christus, suchten und forschten die Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Also die sagten das schon voraus. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Diese Voraussagen der Leiden, ja, da denken wir an Jesaja 53 zum Beispiel oder Psalm 22. Da beschreibt David die Kreuzigung, als wäre er Augenzeuge gewesen. Er kannte aber eine Kreuzigung noch nicht. Die gab es zu dem Zeitpunkt in Israel noch nicht. Daniel, Kapitel 12, nennt viele Details von dem, was dann 600 Jahre später durch den Apostel Johannes in der Offenbarung beschrieben wird. Aber er konnte es nicht einordnen. Lesen wir einmal Daniel 12. Daniel 12, Vers 8. Ein interessanter Vers. Vers 8 und Vers 13. Daniel 12. Und ich hörte das alles, sagt Daniel. Dieser Blick in die Zukunft. Aber ich verstand es nicht. Und ich sagte, mein Herr, was wird der Ausgang davon sein? Wie wird es ausgehen? Und er sagte, geh hin, Daniel. Vers 13, du aber geh hin auf das Ende zu und du wirst ruhen und wirst aufstehen zu deinem Los, zu deinem Anteil, heißt das, am Ende der Tage. Mit anderen Worten, Daniel, wenn du es auch noch nicht verstehst, gehe zur Ruhe, lege dich hin, steige in den Waggon der Gerechten ein und es kommt der Tag, dann wirst du wieder aussteigen, aufstehen können am Ende der Tage. Und dann ist dieses Kapitel 11, Hebräer. Dieses Kapitel wirkt wie ein gewaltiges Denkmal, in dem die Alten, die Namen der Alten alle eingemeißelt sind. Der Schreiber greift quasi mit beiden Händen hinein in eine Fülle von Glaubenszeugen, die in unterschiedlichen Zeiten lebten und ihre ganz speziellen Lebenssituationen hatten und in diesen Lebenssituationen auch wirklich fest im Glauben standen. Und das sind die Begebenheiten, die wir gern den Kindern erzählen. Von Abel und seinem neidischen Bruder. Von Noah, der mitten in der Wüste ein Schiff baute. Von Abraham, der auf eine unbekannte Reise ging. Oder von Mose, der die Wut des Königs nicht fürchtete und der standhaft aushielt, als sähe er den Unsichtbaren, als sähe er Gott. Diese Aufzählung der Alten in Hebräer 11 wird auch Siegesallee des Glaubens genannt. Hier ist von Sieg, von Gebetserhörung, von Bewahrung die Rede. Und nur solche Berichte, die machen Mut. Das kann man gut lesen. Ein großer Abschnitt hier. Bis zum Vers 35. Vers 35 beginnt zunächst noch einmal mit so einem Glaubenserlebnis von ungeheurer Größe. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung. Das muss man sich vorstellen. Wenn das geschieht, sie hielten ihre Toten durch Auferstehung. Mit diesem gewaltigen Ereignis schließt dieser erste Abschnitt und dann kommen zwei Wörter. Andere aber. Im Vers 36 wiederholt sich das noch einmal. Andere aber, das habe ich mir in meiner Bibel dickrot angestrichen. Diese beiden Worte schlagen plötzlich eine ganz andere Seite auf. Und diese Seite schockiert uns. Wir blicken plötzlich hinein in eine völlig andere, fast unertragbare Erlebniswelt. Ich mute euch jetzt viel zu, wenn wir uns das ansehen. Wir sehen Menschen, glaubende Menschen, in tiefstem Leid. Andere aber wurden gefoltert, weil sie die Befreiung nicht annahmen. Nun, der Weg in die Freiheit war so einfach. Sag dich los von Gott, dann gibt's keine Probleme mehr. Aber diesen Weg gingen sie nicht. Weshalb nicht? Um zu einer besseren Auferstehung zu gelangen. Das betrifft Leute, die in alttestamentlicher Zeit lebten, um zu einer besseren Auferstehung zu gelangen. Deswegen blieben sie Gott treu. Jahrhunderte vor Christus. Was für einen geistlichen Weitblick hatten die Menschen damals schon. Der weitere Text ab Vers 36 mutet uns sehr viel zu. Ich lese das einmal in einer Zusammenfassung. Sie wurden gefoltert, verhöhnt, gegeißelt, gefesselt, eingekerkert, gesteinigt, verbrannt, zersägt. Sie starben durch das Schwert. Sie kleideten sich mit Schaf- und Ziegenfellen. Sie erlitten Mangel, Unterdrückung und Misshandlung. Sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Sie irrten umher in Höhlen und Löchern der Erde. Aber nichts mit Eigenheim. Da müssen wir erstmal durchatmen. Und solche Worte stehen tatsächlich in der Bibel. Die habe ich mir nicht ausgedacht. Und was da steht, das sind keine Geschichten für Kinder. Da haben wir Erwachsenen schwer, das zu verdauen. Für das jüdische Volk war es besonders schlimm unter der Zeit des Königs Antiochos Epiphanes, das war etwa 200 vor Christus. Dieser König ist ein typischer Vorläufer des Antichristen, weil er das in Jerusalem tat und im Tempel tat, was von dem Antichristen auch erwartet wird. Da war der Schriftgelehrte Eleazar. Und der König sagte, Eleazar, du wirst jetzt vor mir Schweinefleisch essen. Ich will das sehen, dass du Schweinefleisch isst. Ein Jude, brauche ich nicht erklären. Und da gab es Freunde, die sagten zu ihm, Eliasa, da mach mir einen Trick. Haben mir das erklärt, welchen Trick er machen kann. Aber darauf ließ er sich nicht ein. Er lehnte das ab und er sagte, ich will nicht festhalten am kurzen Leben. In meiner Seele ertrage ich den Tod gern aus Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Eine Gruppe Juden traf sich zum Passa in einer Höhle, um dort heimlich Passa zu feiern. Sie wurden verraten, Soldaten kamen. Die Männer wollten sich nicht verteidigen, weil es Passa war. Hat man am Eingang der Höhle ein Feuer angemacht. Sie verbrannten bzw. starben im Rauch. Zwei jüdische Mütter hatten ihre Jungs beschnitten, wie es Gott angeordnet hatte. Man hat die Mütter verraten, man hat die beiden Babys an den Brüsten der Mütter aufgehängt, die Mütter durch die Stadt geführt und an eine Mauer hinuntergestürzt. Dann wird vom Märtyrertod einer Mutter mit ihren 7 Söhnen berichtet. Dieser Bericht ist zu grausam, um den vorzulesen in einer Predigt. Einer der Söhne rief vor der Hinrichtung zum König, du Verbrecher, du kannst uns das irdische Leben rauben, aber der König der Himmel wird uns zu einem ewigen Leben auferwecken, weil wir für seine Gesetze sterben. Was für eine Weitsicht hatte dieser junge Mann. Der König der Himmel wird uns zu ewigem Leben auferwecken. Das alles nachzulesen, wer das lesen will, in Apokryphen, 2. Makkabäer, Kapitel 6 und 7. Da gibt es eine jüdische Schrift, die auch berichtet von dem Tod des Jesaja, der in einen Baum geflohen war und dann zersägt wurde mit dem Baum. Sie zersägten ihn mit einer Baumsäge. Jesaja schrie und weinte nicht, als er zersägt wurde. Doch sein Mund redete im Geist Gottes, bis er in zwei gesägt war. Liebe Geschwister, wenn diese Menschen sich anders entschieden hätten, nur ein kurzes Wort, dann wäre es in ihrem Leben anders gelaufen. Doch sie hielten am Wort des Herrn fest. Sie liebten Gott. Und deswegen mussten sie sterben. Der Glaube dieser Menschen, und da wird uns bewusst, was dieser erste Vers sagt, ist wirklich eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn das nicht da ist, dann scheitert der Glaube. Da möchte ich eigentlich kurz innehalten, weil die Predigt so den Eindruck, sein graues Gewand anhat heute. Aber ich dramatisiere nicht, das sind Tatsachen. Hebräer 11, diese Verse ab Vers 35 sollten wir nicht zu schnell überlesen. Gottes Wort erinnert an Menschen, die beteten, die hofften und dennoch die Bewahrung nicht erlebten, die in lebensbedrohlicher Lage mit Gottes Hilfe rechneten, vielleicht auch ein Wunder erwarteten und das Wunder geschah nicht. Hat der Herr diese Männer und Frauen und Kinder enttäuscht? Hat er sie ins Leere laufen lassen? War ihr Glaube Illusion, Einbildung, Selbsttäuschung? Lohnt sich also Glauben gar nicht, wenn das so endet? Ich denke, Hebräer 11 bezeugt beides. Beides. Durch Glauben werden Wunder erlebt, die über alles Verstehen gehen. Da werden Königreiche bezwungen. Da fallen Stadtmauern ein. Da kann man im Feuer umherlaufen. Da kann man sich zwischen die Löwen setzen und so weiter. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Glaube und Vertrauen zum Herrn muss keine Versicherung dafür sein, dass alles im Leben so läuft, wie der Glaubende es sich von Gott erwartet. Ich sage den Satz nochmal. Glaube und Vertrauen zum Herrn muss keine Versicherung dafür sein, dass alles im Leben so läuft, wie der Glaubende es von Gott erwartet. Ist das heute anders? Jeder von uns wird von Gebetserhörungen sprechen können, von Bewahrungen sprechen können. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Es ist schon ein paar Jahre her, in unserer kleinen Gemeinde in Thüringen erwartete ein junges Ehepaar Zwillinge und wir beteten, dass die Zwillinge gesund zur Welt kommen. Zwei Mädchen wurden geboren, aber eins davon lebte nur wenige Tage. Dann standen wir an seinem Grab. Vor einigen Wochen erst riefen uns Glaubensgeschwister an, die wir schon über viele Jahrzehnte kennen, und sagten, unsere Schwiegertochter erwartet ein Baby, ein Mädchen. Aber die Ärzte sagen, es wird nicht leben können, wenn es geboren wird. Und trotzdem hat die junge Mutter das Baby austragen wollen. Sie haben es Talita genannt. Talita cum, sagte der Herr Jesus zu dem Mädchen von dem Synagogenvorsteher. Sie haben es Talita genannt. Und dann wurde Talita geboren und sie lebte 45 Minuten. Warum macht Gott sowas? Wir verstehen das nicht. Der Bruder, der einen gesegneten Dienst in der Gemeinde getan hat und im Schrifttum erkrankt an Covid, die ganze Gemeinde, wer es wusste, betete und 4 Wochen später starb er. Warum lässt Gott das zu? Ich denke, es ist leicht gesagt, ich bete und da wird mich der Herr bewahren, aber wenn es anders kommt, ist dann mein Glaube auch noch so stark? Ich bitte mich nicht falsch zu verstehen, ich zweifle nicht an Gottes Allmacht. Ich zweifle nicht an Gottes Allmacht, aber letztlich geschieht sein souveräner Wille, der geschieht. Es geht uns oft wie Petrus, den der Herr dann gesagt hat, jetzt verstehst du es noch nicht, aber später werden dir da mal die Augen aufgehen. Nun, der Strom der Glaubenszeugen geht bis in unsere Tage. Die Ketzerverfolgung durch die katholische Kirche, die verlief fast durch die ganzen Jahrhunderte. Wer mit der vorgelegten Lehre nicht übereinstimmte, der landete eben auf dem Scheiterhaufen. 1915, 1916 hätten 1,5 Millionen Armenier nicht sterben brauchen, wenn sie den Islam angenommen hätten. Aber sie blieben bei Christus und starben. In den 30er Jahren stand überall Juden raus. Vor der Bundestagswahl im September fielen 2 Plakate auf. Habt ihr die gesehen? Hängt die Grünen, tötet die Nazis. Nun, ich mag die antichristliche Partei, die Grünen, nicht, und erst recht nicht die Nazis. Aber solche Plakate sind Aufruf zur Tötung. Die Verwaltungsgerichte haben das nicht gestoppt, nicht verboten. Können da an den Plakaten eines Tages etwas anderes stehen? Das habe ich mich wirklich gefragt. Kann es sein, dass es wieder so wird wie bei Nero, dass die Christen an allem schuld sind? Oder im Dritten Reich bei den Juden? Kann das sein, dass es wieder mal so kommt? Werden die Christen wieder zur Zielscheibe der Welt ein Schauspiel? Obendurch berichtet, dass 300 Millionen Christen mit sehr hoher bzw. extremer Verfolgung ausgesetzt sind. 309 Millionen, Tag für Tag. Das sind etwa 4-mal die Bevölkerung von Deutschland. Tag für Tag. Und auch jetzt in diesen Minuten, in denen wir hier so in Frieden Gottesdienst feiern, werden irgendwo auf der Erde Christen verfolgt, gequält und getötet. In diesen Minuten. Nun, in Deutschland leben wir jetzt über 70 Jahre in Frieden. Welche Generation vor uns hat das so erlebt? Wir kennen die Verfolgung nicht, die andere Christen auf dieser Erde im Moment erleben. Aber haben wir deswegen keine Verfolgung? Weiß nicht, ob ihr das empfindet, ob wir da deswegen keine Verfolgung haben. Ich denke, sie ist nur eine andere. Sie hat im Moment ein anderes Ziel. Und das ist eigentlich genauso gefährlich, wenn nicht noch gefährlicher. Sie will uns nicht körperlich, aber in Geist und Seele erreichen, diese Verfolgung. Sie will unser Denken, unsere Entscheidungen beeinflussen. Die Unverbindlichkeit im gesellschaftlichen Zusammenleben, die scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten für meine Entscheidungen, jeder darf machen, was er denkt, die zunehmende Gleichgültigkeit, Undankbarkeit und die Verrohung, auch der rund um die Uhr Informationstsunami, und vieles mehr. das alles wirkt sich auf Geist und Seele aus. Vielleicht haben wir das noch nicht wahrgenommen. Auch davon sprechen Pädagogen, Psychologen und Ärzte. Und das alles hat auch Auswirkungen auf uns Christen. Die Aussagen des Wortes Gottes werden relativiert, der Zeit angepasst. Wir werden zu Trägheit im Glauben verführt, zu fehlender Einsatzfreude für den Herrn, zu mangelnder Gottesfurcht, zu Unverbindlichkeit im persönlichen Glauben und in der Gemeinde. Roland hat neulich ganz recht von Softchristen gesprochen. Liebe Geschwister, ich denke, wir können sicher sein, dass es enger wird. Die fetten Jahre der letzten Jahrzehnte haben keinen Bestandsschutz. Es werden magere Jahre kommen. Nicht nur im Blick auf die Wirtschaft, das erleben wir jetzt schon mit, auch bezüglich unserer Freiheit als Christen, wenn wir am Wort Gottes festhalten wollen. Das ist der Unterschied. Wenn wir am Wort Gottes festhalten wollen, wenn wir einen anderen, es gibt auch andere Wege, heute als Christen zu leben, aber wenn wir am Wort Gottes festhalten wollen, dann wird es wahrscheinlich enger. Der Jesus hat gesagt, denkt an meine Worte, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das werden sie tun. Verfolgung ist also immer Folge der Nachfolge. Das sollten wir einkalkulieren, auch in unserer Zeit. Im Hebräer 11 wird nun zweimal mitgeteilt, dass die Alten die Verheißungen nicht erlangten. Wir wollen den ersten Vers einmal lesen. Hebräer 11, Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Sie haben sie nicht erlangt, sie haben sich als Fremde gefühlt, ohne Bürgerrecht. Den Anbruch des Gottesreiches, die Erfüllung der Verheißungen, das haben die Alten nicht erlebt, sondern nur mit einem Glaubensblick so aus der Ferne gesehen. Das zeigt, wie sehr die Alten im Geiste der Erwartung lebten, wie sehr sie aber auch an Gottes Verheißungen festhielten. Sie bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerrecht sind, sie sprachen also davon, sie legten ein Bekenntnis ab. Wir haben hier kein Zuhause. So waren sie helle Lichter in einer dunklen Zeit, trotz Martyrium, trotz Verfolgung. Sie hatten einen geistlichen Instinkt für ihr wirkliches Zuhause. Das hinterfragt mein Leben. Was war mir denn in den Jahrzehnten meines Lebens wichtig? Wie kam ich damit zurecht, als ich als Christ Nachteile hatte? Die hatte ich. Spüre ich auch heute, dass ich ein Fremdling bin, ohne Bürgerrecht, oder fühle ich mich ganz heimisch in dieser Wohlstandsgesellschaft? Und welchen Stellenwert hat die Gemeinde für mich? Die Gemeinde, das sind ja meine Geschwister im Herrn, Glieder im Leib, zu dem ich gehöre. Diese Fragen stelle ich mir. Ein zweites Mal lesen wir, dass die Alten die Verheißung nicht erlangten, in diesem Kapitel im Vers 39 und 40. Die letzten beiden Verse. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Nun kommt eine Begründung. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Das ist eine gewaltige Aussage. Diese alle haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, und damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Diese treuen Zeugen mussten also auf Gottes Verheißungen verzichten, weil wir noch hinzukommen sollten. Weil es einen Erlösungsplan bei Gott gab für uns, für die Völker. Weil der gerechte Gott uns nicht übersehen wollte. Weil, ich sage es mal wieder in dem Bild, weil unser Waggon noch anzuhängen war. Die Alten gingen also wegen dir und mir in eine Warteschleife, die über Jahrtausende ging. Bis heute. Erst musste noch Jesaja 53 Wirklichkeit werden. Erst musste der noch kommen, der all unsere Schuld auf sich genommen hat. Wir sollten hinzukommen, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Da kann man eigentlich nur Halleluja sagen. Aber der Vers sagt noch mehr, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Ist das richtig? Haben wir etwas Besseres als die Alten? Was ist das Bessere? Ich denke, es ist all das, was uns durch Jesus Christus geworden ist. Im Hebräerbrief wird das in vielen Facetten aufgeführt. Vor allem Kapitel 12, da steht das einst bei den Alten dem Jetzt gegenüber. Ihr seid nicht gekommen zu, sondern zu. Und da kann man Hebräer 12 durchlesen. Die alttestamentliche Gemeinde war im Bild Herde, Weinstock und Feigenbaum. Und die neutestamentliche Gemeinde ist Braut des Bräutigams, ist Leib Christi, etwas Besseres. Israel erwartet den Messias als König des irdischen Friedensreiches und die Gemeinde, die Braut, erwartet den Messias als Bräutigam. Auch die Aufgaben der Braut werden in Gottes Reich andere sein als die der Auferstandenen aus Israel. Wir haben durch Christus wirklich eine höhere Stellung als die alttestamentlich Gläubigen. Haben wir das verdient etwa? Nein, es ist allein Gnade, es ist geschenkt durch Golgatha. Das müssen wir uns bewusst machen. Es ist geschenkt durch Golgatha, das heißt durch den Tod unseres Herrn. Zu dem Besseren der Gemeinde gegenüber der Wolken von Zeugen aus Israel gehört aber auch etwas ganz Wichtiges, nämlich der Zeitpunkt der Auferstehung. Paulus schreibt einmal, ich glaube im Römerbrief, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Das bewundern wir in jedem Detail der Schöpfung, dass Gott eine Ordnung bis ins Kleinste hat. Und das gilt auch für so gewaltige Dinge wie die Auferstehung. Übrigens, auch im Totenreich, da liegen nicht alle quer durcheinander. Da müsst ihr einmal Hesekiel 37 ab Vers 17 lesen. Da ist eine absolute Ordnung. Jeder liegt bei seinen Volksgenossen. Absolute Ordnung bei Gott. Selbst deine. Nun gibt es auch eine Auferstehungsordnung. Paulus schreibt davon, 1. Korinther 15, Vers 23, ein bekannter Vers, aber wir lesen ihn einmal, 1. Korinther 15, 23. Da schreibt er vorher in den Versen von der Auferstehung der Toten und dann steht da, und ich lese mal Vers 20 noch dazu. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Ja? Und dann Vers 23. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Jeder in seiner eigenen Ordnung. Das hat also eigentlich noch gar nichts mehr mit einer Ordnung zu tun, die wir in unserem Wohnzimmer schaffen, sondern Paulus nimmt den Begriff aus dem Militär. Jeder in seiner Kompanie, könnte man auch sagen, oder in seiner Abteilung. Der Erstling Christus, dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft und dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Christus geht also als der Erste den Auferstandenen voran. Und an die, welche Christus gehören. Ich erinnere an das Bild des Zuges. Der Waggon, der zuletzt angekoppelt wurde, der die enthält, die in Christus sind, der die aufsammelt, wird zuerst wieder abgehängt. Gerade hier wird deutlich, was es heißt, die Letzten werden die Ersten sein. Der Herr wird also zuerst mit seiner Brautgemeinde zum Ziel kommen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Ja, und dann schreibt Paulus hier, und dann das Ende, wenn Christus das Reich dem Vater übergibt. Und was ist nun gemeint mit dem Ende? Ist das ein Rest von Gläubigen, der dann irgendwo herkommt? Nein, das Ende bezeichnet die Zeit nach der Entrückung der Gemeinde. Sie wird entrückt und dann kommt das Ende. Offenbarung 11 schildert das Finale der Drangsalszeit in den letzten 3,5 Jahren. Ich kann das jetzt nur noch mal überfliegen. Vers 2, die Völker werden die heilige Stadt zerstören, 42 Monate, also 3,5 Jahre. Vers 3, in dieser Zeit wird der Herr zwei mächtige Zeugen senden. Vers 7, wenn diese ihre Zeugnis vollendet haben, wird der Antichrist sie töten, doch nach 3,5 Tagen, Vers 11, werden sie wieder lebendig. Vers 12, dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, steigt herauf, und sie stiegen hinauf in der Wolke, und die Feinde sahen zu. Also wieder eine eigene Ordnung in der Auferstehung, die Auferstehung der beiden Zeugen. Doch Achtung, in dieser Endphase geschieht noch mehr. Kommt noch eine weitere Ordnung. Denn dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Israel errettet wird, Römer 11, 26. Der Antichrist wird auf dem Höhepunkt seiner Macht sein und viele im Volk Israel werden ihn nicht anbeten und werden das Zeichen des seinen Mahlzeiten nicht annehmen. Und lesen wir Offenbarung 20. Wird uns ein Blick in diese letzten Tage, muss man ja schon sagen, gegeben. Offenbarung 20, Vers 4. Im zweiten Satzteil, und ich sah die Seelen derer, das betrifft diese Zeit, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn, an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Das ist also die Auferstehung der Märtyrer aus der Zeit des Antichristen. Sie haben das Mahlzeichen nicht angenommen. Sie haben sich nicht vor ihm gebeugt. Nun, denen, die heute Angst vor dem Mahlzeichen des Antichristen haben oder es irgendwo vielleicht schon sehen wollen, denn sei gesagt, wenn wir als Gemeinde die Zeit des Mahlzeichens erleben würden, dann müssten wir bei diesen Ereignissen ja noch da sein. Paulus aber schreibt, dass wir in der zweiten Ordnung bereits entrückt sind und dass dann das Ende kommt. Und dabei stehen diese Ereignisse in Kapitel 20 wirklich am Ende des Endes. Und vorher im Kapitel 19 wird schon von der Hochzeit des Lammes gesprochen. Deswegen, die Gemeinde kann zur Zeit des Mahlzeichens nicht mehr da sein. Nun bleibt uns noch eine wichtige Frage. Habt ihr das gemerkt? Wann werden die Glaubenden aus der alttestamentlichen Zeit in ihrer Ordnung aufstehen? Die sind ja noch immer in ihrem Waggon. Nun, einen konkreten Hinweis haben wir nicht, aber wir können das ableiten. Es ist ja zu erwarten, wenn der Herr mit Israel zu seinem Ziel kommt, dann wird auch das sein, denn sie gehören ja zu diesem Volk dazu. Und das wird, wie angesprochen, am Ende der Drangsalzeit sein. Nun gehe ich mal in Daniel 12 hinein. Aus diesem Buch hat ja Axel die letzte Zeit doch schon einiges Interessantes gesagt. Daniel 12, Vers 1 und 2. Es ist ja erstaunlich, dass, muss ich erstmal nachsehen, 580 Jahre vor Christus solche Worte niedergeschrieben werden konnten, die noch vor uns liegen. Daniel 12, Vers 1 und Vers 1 in der Mitte. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Jeder, den man im Buch geschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, jetzt blicken wir zurück zu den Alten. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben. Und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Die im Staub der Erde schlafen, von wem sollte Daniel sonst sprechen, als von den Glaubenden aus alttestamentlicher Zeit, angefangen bei Abel. Und dann ist noch die andere Stelle, Jesaja 26, 19. Auch die wollen wir noch lesen, Jesaja 26, 19. Das ist übrigens die älteste Bibelstelle, die von der Auferstehung spricht. Da spricht Jesaja zu Gott. Deine Toten werden lebendig. meine Leichen wieder auferstehen. Wacht und jubelt, Bewohner des Staubes. Also wacht und jubelt, ihr Toten. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Ein ganz interessanter Vers. Gott, die in dem Tod sind, die wirst du lebendig machen, und meine Leichen, also die, die zu mir gehören und auch schon gestorben sind, zu denen ich so eine enge Verbindung habe, die werden auferstehen. Die Bewohner des Staubes, die werden jubeln und die Schatten, die Erde wird die Schatten gebären. Also Auferstehung hier weit im Alten Testament. Dann haben wir noch eine Stelle aus Hesekiel 37, auch die will ich noch lesen mit euch. Hesekiel 37, Vers 12 und 14. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus den Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Ganz gleich, wo in der Geschichte die Gräber seines Volkes gegraben wurden. Der Herr spricht, siehe, ich öffne eure Gräber. Ich lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und ich setze euch in euer Land. Das ist Auferstehung der Alten aus alttestamentlicher Zeit, der Glaubenden aus alter Zeit. Wir merken also, die Auferstehung ist kein Einzelereignis. Sie wird für jeden geschehen in seiner Ordnung, in seiner Abteilung, in seiner Kompanie. Erste Christus, zweite die Toten in Christus, drittens die beiden Zeugen, viertens die Märtyrer aus der Drangsalzeit, fünftens die Glaubenden des Alten Testamentes, die Alten. Und wie ein Abschlusswort steht es dann unter diesen Auferstehungsblock, sage ich einmal, wie ein Abschlusswort, Offenbarung 20, Vers 6, eine Seligpreisung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Die erste Auferstehung ist deshalb die Auferstehung zum Leben. An ihr nehmen alle teil, die der heilige Gott als Gerechte ansieht. Das beginnt bei seinem Sohn Jesus Christus, den Gerechten, wie Johannes schreibt. Das geht von Abel über alle Gerechten des Alten Testamentes bis zu den Märtyrern der letzten Tage. Und das betrifft die, die durch Jesus Christus gerecht gesprochen wurden. Die Gemeinde, wir. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Es ist die Auferstehung zum ewigen Leben. Aber ist natürlich klar, wenn es eine erste Auferstehung gibt, dann muss es ja auch eine zweite Auferstehung geben. Die wird in der Bibel nicht ausdrücklich benannt, aber nochmals Daniel, ich erinnere an Daniel 12, Vers 1 und 2, die einen werden aufwachen zum ewigen Leben und die anderen werden aufwachen zur ewigen Abscheu. Und das ist unser gedachter Zug noch einmal, der uns helfen will zu verstehen. Zuerst wurde der Waggon abgekoppelt mit denen, die in Christus sind. Danach der Waggon mit den Glaubenden aus der alten Zeit. Ausgestiegen ist jeder in seiner Ordnung. Und dann fährt der Zug mit einem Waggon noch weiter. Über 1000 Jahre noch einmal, sagt die Bibel. Über 1000 Jahre. Kapitel Offenbarung 20, Vers 5. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Solch lange Zeit müssen noch einmal diese Passagiere warten, wie der reiche Mann da drinnen und Durst leiden. Und keiner wird ihnen den Durst stillen. Und dann wird die zweite Auferstehung sein. Die Auferstehung zur Schande, zur ewigen Abscheu, sagt Daniel. Die Auferstehung zum ewigen Tod. Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Jetzt sind auch die auferstanden aus dem Waggon der Ungerechten, denn jetzt kommt das Endgericht. Liebe Geschwister, in der unsichtbaren Welt um uns, in dieser Wolke, die uns umgibt, herrscht eine ungeheure Spannung. Wir sind als Gemeinde hineingestellt in einen weit größeren Zusammenhang, als wir denken. Die Toten sind nicht tot, nur ihr Körper. Seit Abel wartet, also seit 6000 Jahren, wartet eine Wolke von Zeugen, warten die Alten darauf, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen. Warten die Geister der vollendeten Gerechten, dass sie endlich den Auferstehungsleib bekommen. Dass sie das erleben, was sie schon im Geist vor Jahrhunderten vor Christus erkannt und gesehen haben. Was ihnen Gottes Geist gezeigt hatte. 6000 Jahre warten die schon. Und sie müssen warten, damit sie nicht ohne uns. Wir müssen noch dazu kommen. Und es sind noch etliche auf dieser Erde, die noch nicht gesammelt sind in dem Waggon. Aber wenn er voll ist, dann wird es losgehen. Da Jesus sagt, wundert euch nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Menschensohnes hören und auferstehen werden. Darum, die Toten leben, sie hören und sie sind in gespannter Erwartung. Sie warten darauf und sie werden wiederkommen. Das sage nicht ich. Das sagt das Buch hier. Wenn die Glaubenden aus alter Zeit uns eine E-Mail schicken könnten, was würden sie uns mitteilen? Haltet fest am Herrn, würde da stehen. Blickt nicht ängstlich auf die Dinge, die um euch geschehen, sondern schaut auf Christus, der gegenwärtig ist. Und die Unterschrift würde lauten, Shalom, bis wir uns sehen im Reich des Messias. Eine letzte persönliche Frage noch. Der Zug rollt noch heute. An einem bestimmten Tag wird jeder von uns auch einsteigen. In welchem Waggon hast du deinen Platz gebucht? Willst du dann aussteigen, wenn Christus ruft? Oder willst du noch mal 1000 Jahre weiterfahren bis zum Endgericht? Noch ist Zeit, die falsche Fahrkarte zurückzugeben und für das Leben umzubuchen. Amen.